Erstmal nochmal herzliches Willkommen von uns beiden. Wie gesagt, damit wir Speaker nicht so alleine sind, treten wir immer im Doppelpack auf. Vielleicht noch ein bisschen was, was zu uns dazugehört. Warum sind wir SQL Server MVPs? Weil wir beiden auch die SQL Server User Group in Deutschland mit ca. 13 Chapters zurzeit und 4000 Mitgliedern betreiben. Das heißt, wir sind die beiden Oberhäuptlinge von dem Ganzen. Und wer da Interesse dran hat und noch nicht die PaaS kennt, ja, der kann sich auch ganz gerne nachher noch mal kurz mit uns verbinden. Wir sehen hier zum Beispiel auch schon eins unserer PaaS-Mitglieder vorne in der ersten Reihe sitzen. Ich würde jetzt sagen Streber, aber wir kennen ihn ganz gut. Dementsprechend passt das. Ja, was wollen wir? Und vielleicht das auch noch. Bei der PaaS sind wir alle irgendwie immer per Du in der Community, deswegen bitte nicht böse nehmen, wenn ich irgendwo zwischen Sie und Du irgendwie das mixe. Vielleicht können wir uns auch alle auf Du vereinigen, das wäre mir am liebsten. Was haben wir vorbereitet für heute? Die Office Division ist auf uns zugekommen und hat gesagt, hier, wir hätten ganz gerne mal Power BI vorgestellt auf dem Technical Summit. Und da wir, wie eben schon erwähnt, zwei SQL Server MVPs sind, uns mit BI auseinandersetzen und Power BI das Thema ist, was zwischen beiden Divisions, also was zwischen der Office Division und der SQL Server Division, so beides, beide Abteilungen entwickeln an dem Produkt, müssen sich miteinander synken und dementsprechend haben wir natürlich auch gesagt, klar, machen wir gerne. Vor allem auf einer IT-Pro-Veranstaltung, weil grundsätzlich wir als SQL Server-Leute uns natürlich als IT-Pros halt auch verstehen und deswegen das ganze Thema hier ein bisschen aus der Ecke gucken, was gibt es denn für Möglichkeiten mit Power BI, aber wie ich eben schon erwähnt habe, einfach immer mal gucken, was können denn unsere User eigentlich damit alles anfangen und wo müssen wir eventuell als IT-Professionals ein bisschen aufpassen, dass die nicht in irgendeiner Art und Weise komplett wild geworden sind, weil die Möglichkeiten, die man mit den Tools hat, natürlich jetzt um einiges umfangreicher sind. Das heißt, wir werden hier so ein kleines End-to-End Self-Service-Lösungsszenario vorstellen. Wir gucken einfach mal, was es da für Toolsets gibt und wir schauen auch so, wie der Aufgabenschwerpunkt dann aus Sicht der Data Governance im Prinzip ausschaut. Vorab mal ganz kurz die Frage, wer von Ihnen hat Power BI schon mal gesehen? Ich hoffe, okay, gut. Wer von Ihnen setzt Power BI schon ein? Okay, na dann, okay, gut. Also das ist ein bisschen interessant, weil normalerweise dachten wir eigentlich, dass die Marketingmaschine von Microsoft schon über alle von Ihnen drüber gedonnert ist und Ihnen da schon ein Power BI Brainwash verpasst hat. Dann werden Sie bei uns eine ganze Menge Neues sehen. Ja, und mal gucken, ob Ihnen das gefällt. Wir sind auch nachher gerne zu Gesprächen da, um uns mit Ihnen auseinanderzusetzen, auszutauschen. Wo sind denn da so Sachen, da ist sie wieder, die Batterie. Wo sind denn Dinge, die Sie jetzt in unserem Vortrag als interessant fanden? Wo sagen Sie, was passiert denn da? Einfach so ein bisschen den Austausch schaffen, auch aus Ihren Erfahrungen heraus. Gut, fangen wir mal an. Grundsätzlicher Natur. Problemstellung. Und die Problemstellung, die wir Ihnen mal vorstellen wollen, ist, wir haben hier unten, ich weiß nicht, ob Sie den Kollegen aus der Marketingabteilung da unten sehen, also der Information Worker. Und der Information Worker hat so sein typisches Problem, nämlich der hat in irgendeiner Art und Weise einen Chef, der hat eine Vorstandssitzung und diese Vorstandssitzung braucht ein paar Daten aus dem hauseigenen ERP-System. Natürlich ist es nicht so ganz einfach, weil dann könnte man ja auch auf normale Standardreports eventuell aus einem AX oder aus einem System aus Waldorf zugreifen. Nein, was der Kollege hier braucht, er hat noch Wettbewerbsdaten und die muss er noch irgendwie reinkriegen. Und wenn Sie so an das Szenario denken, dann hoffe ich, dass Sie eine ganze Menge darin wiederfinden und vielleicht auch die Kollegen kennen, die Makros in Excel programmieren und sich da so ihre eigenen Systeme bauen. Ich sehe hier schon so ein paar Leute mit dem Kopf nicken. So, was passiert normalerweise, wenn es ein bisschen komplizierter wird für den Information Worker? Der Information Worker sagt, hups, also so irgendwie Daten aus der Marktforschung mit einbauen, mit ERP-Daten miteinander vermixen, schwierig, kann ich nicht. Ich gehe mal den Gang nach Canossa und klopf doch mal bei der IT-Abteilung an und frag doch mal, ob die das für mich machen können. Was macht der IT-Professional? Der sagt natürlich professionell, wie er ist. Er sagt, keine Chance, Freunde, also bevor ich loslege, ja, brauche ich mal eine genaue Spezifikation, weil ich kenne euch Fuzzis aus der Marketingabteilung, ihr habt morgen eine ganz andere Vorstellung und dann habe ich irgendwas entwickelt, ja, und dann ist es schon wieder outdated oder nicht den entsprechenden Requirements passend, etc. etc. Also ich brauche erstmal eine Spezifikation, dann haben wir noch ein Projekt am Laufen, habe ich eh keine Zeit, also 3 bis 4 Wochen brauchst du da eh, um was von mir zu bekommen. Das ist natürlich für unseren Kollegen nicht so ganz toll und deswegen ist unsere Agenda jetzt auch so, dass wir sagen, okay, wie können wir denn diesem Kollegen da helfen? Was gibt es denn da für Bestandteile in diesem neuen Self-Service-BI-Umfeld, der uns da im Prinzip helfen kann? Und das Ganze machen wir an einem wirklichen Demo-Use-Case. Also wir werden hoffentlich, wenn der Demo-Gott uns gut gesinnt ist, werden wir Ihnen alles Mögliche zeigen, was in diesem ganzen Umfeld passiert. So. Eigentliches Problem, und das ist eine ganz interessante Sache, die betrifft uns IT-Pros genauso wie die Information Worker. Das Problem ist laut Gartner, dass eigentlich man 80% der Zeit braucht, um erstmal überhaupt irgendwelche Daten zusammenzusammeln, um späterhin eine Analyse zu machen. Das heißt, eigentlich kann man sagen, dass die Zeit hier komplett unproduktiv ist und die Analyse die produktive Zeit. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass das nicht so schön ist, weil wir damit natürlich von unserer Wertschöpfung her relativ in Anführungszeichen dumme Arbeit machen, im Sinne, ich muss erstmal meine Daten zusammensuchen. Ja? In dieser ganzen Suche gibt es verschiedene Protagonisten und diese Protagonisten sind einmal der Information Worker, ja? Also das Symbol hier oben heißt Clicky Bunti, ich mache schöne Charts, hoffentlich keine Bubble Charts, hoffentlich keine Pie Charts, sondern halt schöne Charts. Dann gibt es den sogenannten Data Steward. Und jetzt mal eine Frage in die Runde. Wer von Ihnen hat in Ihrem Unternehmen schon einen Data Steward? Okay, sehr gut.
Das ist interessant.
Das ist interessant. Also wir waren gerade, deswegen sehen wir vielleicht auch noch so ein bisschen gerädert aus. So. Wir waren gerade letzte Woche bis eigentlich gestern in USA auf dem PaaS Summit, dem globalen Summit der SQL Server User Group, haben da einen Vortrag über Data Governance gehalten, haben dieselbe Frage gestellt. Ich glaube, so 5 Hände haben sich so erhoben. Also das Thema Data Steward ist noch nicht so ganz da. Was macht der Data Steward? Der Data Steward soll eigentlich die Person sein, die eine Schnittstelle zwischen dem Information Worker und dem IT Professional bietet, der dafür zuständig ist, dass die Datenqualität, die in dem Unternehmen benutzt wird, verarbeitet wird, einfach optimaler wird, besser wird. Und zwar aus Business-Sicht heraus. Nicht aus der Sicht der IT, weil aus der Theorie heraus weiß man und aus der Praxis heraus weiß man natürlich auch, natürlich weiß der Business-Kollege, wie seine Zahlen rein theoretisch aussehen müssen. Das weiß der IT-Kollege nicht immer, der muss erstmal gebrieft werden. Also muss dieser Data Steward eigentlich aus dem Business kommen und sich die ganze Sache angucken. Und dann haben wir ganz rechts unseren Binärmenschen, unseren Propellerhead, den IT-Professional. Ja? So, das sind unsere 3 Protagonisten, mit denen werden wir nachher auch ein bisschen unterwegs sein. Bevor wir das tun, ist mein Mikro schon wieder ausgefallen. Ja, ist wieder da. Gucken wir uns mal die Self-Service-Bestandteile an. Und da gibt es eine nette Grafik von der BARC, die hier im Prinzip in Deutschland eigentlich so der Gartner, der lokale Gartner im Prinzip ist. Und die haben das ganz schön zusammengesetzt. Und das fängt eigentlich an, dass Self-Service als solches aus erstmal der Informationssuche besteht. Das heißt, wir haben hier Suche nach Daten, wir haben hier Suche, Integration von Daten, das können externe Daten sein, das können interne Daten sein, egal, das müssen wir erstmal auf die Reihe bekommen. Dann haben wir ein Ding, das nennt sich Modification and Generation of Data Models. Was bedeutet das? Aus Information Worker Sicht heraus, und jetzt gucke ich mal, ob Sie diese Personen auch kennen, man arbeitet ja mit der größten Datenbank der Welt, Excel, und die größte Datenbank der Welt hat natürlich ein hervorragendes relationales Modell, nämlich keins. Also, was machen wir? Wir haben verschiedene Sheets und basteln die einfach mit irgendwelchen Querverweisen miteinander zusammen. Ja? So, das ist eigentlich das, was der Information Worker heutzutage als Datenmodellierung bezeichnet. Ja? Vom Re-Engineering von diesen Modellen erstmal komplett abgesehen. Also, das heißt, hier gibt es einen Bedarf, Modelle zu bauen. Ja? So, dann haben wir 2 Elemente, einmal Modify Reports and Dashboards und einmal Generating Reports and Dashboards. Warum ist das irgendwie getrennt? Warum heißt es nicht einfach nur Reports und Dashboards? Weil es auf der einen Seite die Personen gibt, die eigentlich nur bestehende Reports zu ihren Interessen, zu ihren Anforderungen verändern. Ja, und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die wirklich selbst Reports im Prinzip erstellen. Ja. So, und das sind zwei unterschiedliche Typen von Komplexität. Was jetzt die BARC netterweise sagt, und unsere Information Service ist ja im Prinzip ein Spezialist in Datenqualität, die BARC sagt, okay, alles, was wir hier machen, braucht in irgendeiner Form einen Data Steward, der nämlich die Datenqualität optimiert. Und unter dem ganzen Self-Service BI-Stack liegt die Data Governance. Ja, so, warum ist das eigentlich so? Warum brauchen wir diesen ganzen Self-Service Stack jetzt von Microsoft? Warum geht Microsoft hin und macht das überhaupt? Warum investiert man darin? Warum sagt man nicht, also Leute, die IT-Pros können das eh am besten? Ja, diese Kiste da, die ihr eben gerade angefahren habt, mit der braucht das jetzt bis morgen. Ja, okay, dann soll der weiter mit Excel arbeiten. Ist uns eigentlich egal, passt irgendwie. Es gibt einfach den Punkt, wir nennen das Time to Production, Go to Market, das heißt, wie schnell kann ich Projekte umsetzen? Ja, und da müssen wir uns IT-Professionals natürlich ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass wir natürlich langsamer sind, aber der Grund, warum wir langsamer sind, und das sage ich jetzt nicht aus Arroganz, sondern einfach aus Praxis heraus, ist, weil wir eigentlich die bessere Qualität liefern, weil wir Prozesse haben, ja, die speziell darauf geeicht sind, Qualität zu erzeugen. Sollten wir jedenfalls. Ja, also das heißt, wir haben hier Prozesse im Application Lifecycle Management. Wir haben hier Tests, wir fahren Unit-Tests, wir fahren Integration-Tests, wir haben ein QA-Deployment. Wir gucken dann, ob wir ein UAT machen, User Acceptance-Test. Und dann erst gehen wir in Produktion. Wenn man das hier sieht, vom Anfang der User Requirements haben wir hier eine ganze Menge Bausteine, bis wir hinten in Produktion sind. Ja, das heißt, es dauert lange, bis wir in irgendeiner Art und Weise was aktiv umgesetzt haben. Dann gibt es die andere Variante, das ist jetzt, was wir mal Corporate genannt haben, also die Enterprise-Lösung. Dann gibt es die Team-Based-Lösung. Das heißt, was haben wir denn da für Möglichkeiten, in kleinen Gruppen was zu machen? Da hat Microsoft schon ein bisschen vorgesorgt. Da haben wir solche Systeme am Start wie SharePoint. Das heißt, wir können zusammen vielleicht noch hier in dem Bereich entsprechende Modelle entwickeln, ja, und geben die dann in unseren Information Workern, und die können dann darauf arbeiten und können ihre eigenen Sachen machen, sind also relativ schnell unterwegs. Ganz zum Schluss, und hier sieht man dann halt auch den Gap und warum das Ganze halt relativ schnell ist, ja, haben wir den Part Self-Service BI. Das heißt, der User, der die Requirements hat, ist auch derjenige, der im Prinzip das Ganze modelliert und umsetzt und in Produktion sozusagen bringt. Ja? Das heißt, das geht ganz schnell. Ja? So, wir haben eine Prozesskette, Corporate BI. Wer sich mit BI so ein bisschen auseinandersetzt, der weiß, wir haben hier im Prinzip verschiedene ETL-Prozesse, wir haben vielleicht ein Data Warehouse, wir haben Cubes am Start, wir haben dann im Prinzip entsprechende Reports. Das ist alles relativ umfangreich, gibt es schon eine längere Zeit, ist auch ganz gut gesettelt. Microsoft steht ganz gut im Markt da. Es gibt ein paar Wettbewerber um uns rum, die auch einen ganz guten Job machen. Also von der Warte aus ist das alles okay. Jetzt, was können wir denn tun, wenn wir das Ganze unter Self-Service BI machen? Und unter Self-Service BI, wie ich vorhin schon gesagt habe, von der Strategie her, und das ist das, was Microsoft jetzt auch in den Markt bringt oder gebracht hat, ist natürlich zu sagen, okay, lasst uns doch mal schauen, was können wir denn mit diesem Tool, mit Excel machen, damit die Leute einfach schneller, produktiver arbeiten können, aber unter qualitativ guten Umständen. Gucken wir es uns mal an. Und da gibt es im Prinzip eine Reihe neuer Werkzeuge. Naja, neu ist das eigentlich nicht, weil im Prinzip das Einzige, was neu ist, ist dieses Power BI. Drumherum haben wir Excel und Visio. Okay. Warum ist es nicht neu? Es ist schon neu, weil in Excel passiert eine Menge. Denn wenn man sich jetzt den Prozess, den ich eben gerade in der Corporate-Weise aufgezeigt habe, mal hier anguckt, sieht man, aha, wir haben jetzt hier so ein Tool, das nennt sich Power Query, wir haben ein Tool, das nennt sich Power Pivot, wir haben Power View, alles Power. Nur kein PowerPoint. Ja? Das heißt, hier in diesem Bereich arbeiten wir mit den Office-Produkten, ja? Und deswegen dürfen wir hier auch im Office-Track auftauchen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir steigen einfach mal in den Use Case ein. Und dieser Use Case ist genau das, was wir vorhin anfangs gesagt haben, nämlich mal zu gucken, wie funktioniert sowas mit einem Self-Service-Ansatz. Und zwar genau das hier. Das heißt, wir fangen an erstmal mit einem Bereich Discovery, also der Suche von Daten. Das, was uns 80% der Zeit kostet. Dann gucken wir uns an, wie wir das Ganze zusammensetzen, ja, also transformieren und zusammenpuzzeln. Und dann gehen wir im Prinzip hin und gucken uns an, wie wir daraus zum Beispiel eine Auswertung machen können, die Visualisierung machen können und wie wir das Ganze publizieren können. Der Use Case im Prinzip so, wir haben hier oben diese 180 Dateien aus der Marktforschung, ja, und haben unten unser ERP-System, unsere Datenbank. Ja. Wenn man sich das Ganze mal anguckt, so aus IT-Professional-Seite, oho, das sind unsere Daten aus der Marktforschung, ganz normale Textfiles, die sind halt irgendwie strukturiert, sehen ganz nett, sind noch wenigstens lesbar, also der Information Worker könnte da nochmal reingucken und hier unten einfach mal eine Query abgefeuert mit einem Management-Studio auf unsere Datenbank. Beides absolut nicht Information Worker tauglich. Ja. Deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal an, wie das Ganze aktiv abläuft und schauen uns mal Power Query an.
Genau. Das ist ganz normales Excel mit dem Power Query Add-in. Was wir hier als erstmal machen wollen, ist, wir wollen uns einfach mal anschauen, wie kommen wir an die Daten ran. Power Query bietet dafür verschiedenste Möglichkeiten, indem ich Daten aus Excel, CSV, aus verschiedenen Dateien laden kann oder auch von verschiedenen Datenbanken. Das heißt, vom SQL Server über Access bis hin zu Drittanbietern wie Oracle, DB2, MySQL habe ich die Möglichkeit, hier auf die unterschiedlichen Datenquellen zuzugreifen. Oder ich kann auch noch auf andere Datenquellen zugreifen, wie SharePoint-Listen, Azure Marketplace, OData Feeds oder auch auf Azure Storage Accounts. Was jetzt ein bisschen schwierig ist, Oliver sagte gerade, wir wollen auf die ERP-Daten zugreifen. Das heißt, normalerweise würde ich jetzt hingehen und würde sagen, okay, from SQL Server. Und dann müsste ich jetzt meinen SQL-Server kennen. Und das ist hier in dem Fall der BNTENB01. Und sage, okay, und bekomme dann eine Auflistung aller Datenbanken, die auf meinem Server sind.
Das ist doch schon mal toll, ne? Ich stelle mir jetzt gerade die E-Mail von dem IT-Pro an den Information Worker vor. Greif doch mal auf die BE321 irgend sowas zu. Soll ich dir das Passwort noch? Nee, das schicke ich dir per SMS oder sowas.
Genau, ja? Kommt in der zweiten E-Mail.
Ah, kommt in der zweiten E-Mail,
Hier hätte ich auf alle Fälle den entsprechenden Datenbankserver und ich habe hier meine entsprechende Tabelle drin, die einfach Sales heißt. Und wenn ich hier mit der Maus draufgehe, kriege ich so ein kleines Preview und sehe hier auch entsprechend die Tabelle angezeigt, die mir aber auch so nicht viel weitere Informationen liefert.
Ich sehe jetzt also hier Sales. Wenn du jetzt Information Worker bist, für uns IT-Pros finde ich das schon mal eine ganz coole Aktion.
Das stimmt natürlich. Ja. Aber es fehlen halt weitere Informationen. Ich meine, ich sehe hier so schöne Sachen wie die Spalten, die da sind und die Preview, das war es aber. Was man aber machen kann mit Power Query ist auch, man kann suchen. Gibt es hier so eine schöne Online-Search und da suche ich jetzt einfach mal zum Beispiel nach Pharma Companies, wenn ich es noch richtig schreiben kann. Und dann kriege ich eine Auflistung über alle Pharma Companies.
Und hast du Zoom mit?
Ich habe auch Zoom mit.
Hey.
Ja. Und man sieht hier schon anhand der kleinen Icons, die davor sind, das sind externe Quellen. Und wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber fahre, dann sieht man zum Beispiel hier eine ganze vollständige Liste von verschiedenen Pharma-Companies, die aus der Wikipedia kommen. Sieht man hier oben, da steht aus der Wikipedia und man sieht auch das letzte Aktualisierungsdatum. Das heißt, die kommen jetzt hier vom 30. Mai, wobei man da sagen muss, die Liste auf Wikipedia wird aktueller sein. Die Daten sind hier entsprechend aufbereitet von Microsoft und werden hier vom Bing-Team zur Verfügung gestellt. Und deswegen ist die Aufbereitung hier die letzte im Mai passiert. Und hier sehe ich aber schon mal eine Tabelle, auch wieder mit einer Preview. Ich habe hier auch noch eine kleine Description mit drin und sehe hier unten auch noch mal genau, wo das Ganze herkommt. Das ist ja schon mal besser, oder?
Eine nette Aktion,
ja. Jetzt habe ich aber noch nicht meine Sales-Daten. Jetzt gucken wir noch mal, was passiert denn, wenn ich Sales eingebe. Man kriegt ja weiter in Wikipedia-Daten. Ist ein bisschen doof, ne? Weil eigentlich möchte ich ja ganz gerne meine internen Firmendaten haben.
Jetzt hoffen wir mal, dass wir einen guten Data Steward in der Firma haben.
Hoffen wir auch mal. Dafür melde ich mich jetzt erstmal an unserer Office BI-Landschaft an. So.
für uns Deutsche müssen wir hier gleich ein kleines Negativum einbauen, dass das jetzt hier in der Cloud ist.
Und ich suche jetzt nochmal nach Sales. Und was man jetzt sieht ist, ich habe hier auf einmal neben dem Public auch noch eine Organization. Da sind auch nochmal 11 neue Datasets drin. Und wenn ich da jetzt draufklicke, sehe ich, ja, jetzt habe ich hier sehr viele verschiedene Daten zum Bereich Sales. Das ist, denke ich, was, wo man schon wesentlich besser mitarbeiten kann. Aber es sind auch immerhin 11 verschiedene Quellen. Wenn ich jetzt wirklich meinen Bericht aufbauen will, und der muss bis morgen fertig sein, dann möchte ich ja nicht irgendwelche Sales-Daten haben, sondern ich möchte schon irgendwo Sales-Daten haben, wo ich weiß, ja, auf die kann ich mich verlassen, die sind schon entsprechend aufbereitet worden. Und dafür gibt es hier, wie man hier sieht, ein entsprechendes Symbol. Und damit sind die Daten certified. Das heißt, wenn jemand hier Daten vorbereitet, aufbereitet, legt die in das Power BI Portal rein, kann er explizit sagen, okay, ich zertifiziere jetzt hier meine Daten und das geht nur, wenn er der Rolle Data Steward entspricht und damit weiß ich dann als User, okay, das sind zertifizierte Daten.
Das heißt, der Data Steward kann hier im Prinzip ein Vertrauensverhältnis schaffen und kann dann seinen Information Workern die Daten liefern, die er persönlich auch kontrolliert hat und der Meinung ist, dass man die im Prinzip auch nutzen soll.
Genau so.
Ja? Und zu meiner negativen Aussage von eben gleich noch die Korrektur dazu. Es sind natürlich nur Metadaten, die dort in diesem Datenkatalog abgelegt werden.
Ja. Hier noch als kleiner Hinweis, hier gibt es bei der Suche oben noch verschiedenste Möglichkeiten, wonach man noch alles suchen kann, was man noch für Einstellungen vornehmen kann. Ich kann speziell noch nach Namen suchen, nach Beschreibung oder nach der Datenquelle, wer etwas publiziert hat und so weiter. Und habe da auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier nur zertifizierte Datensätze haben und damit steht da mit drin, entsprechend ist certified yes. Und wenn ich dann danach suche, dann kriege ich nur noch eine einzige Datenquelle angezeigt, und zwar nur die, die entsprechend zertifiziert ist. Und die öffne ich jetzt einfach mal und lade die mir in mein Excel rein. Ich habe da jetzt einen Doppelklick drauf gemacht, dann öffnet sich erstmal der Power Query Editor. Dauert einen kleinen Moment.
Was passiert denn da jetzt genau?
Was jetzt hier an der Stelle passiert, ist, dass die Daten aus meinem ERP-System kommen, und das zeige ich gleich später nochmal in der Demo. Die Daten liegen jetzt eigentlich auf einem lokalen SQL-Server und ich verbinde mich jetzt über die Power BI Subscription, über das Management Gateway zurück auf meinen lokalen SQL-Server. Das zeige ich später aber nochmal. Hier erstmal jetzt die Daten, die entsprechend geladen worden sind, sind jetzt in meinem Excel schon enthalten und denke, damit kann man schon mal arbeiten, oder?
Genau. Wir schmeißen auch hier die Transcription-ID weg. Das brauchen wir ja eigentlich nicht.
Dann
das kann man ja schon mal zeigen, wie das funktioniert.
Öffnen wir nochmal kurz Power Query. Ja.
Genau. Also das, was Sie hier sehen, ist im Prinzip der Power Query Editor. Mit dem kann man da schon eine ganze Menge machen und kann zum Beispiel einfach Spalten mal
wegblenden,
sozusagen. Hoffentlich macht er das dann ein bisschen schneller.
Ja.
Genau.
So.
Damit ist das
okay. Close and Load. Und so. Damit habe ich
jetzt haben wir aber noch unsere 180 Textdateien.
Genau. Die können wir jetzt einzeln öffnen per Copy and Paste, oder?
Ja, oder wir kennen diesen Typen, der Makros programmiert für Excel.
Richtig.
Dem geben wir in der Kantine einen aus, ja, und der schreibt uns ein Makro.
Das wäre auch eine super Idee. Aber ich glaube, wir kriegen das auch mit Power Query hin, und zwar relativ einfach. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit zu sagen, from file. Und da habe ich die Möglichkeit zu sagen, from folder. Und hier gebe ich jetzt einfach mal meinen Ordner an mit meinen Sample-Data. Das heißt, das hier sind meine 180 verschiedenen Dateien. Den kopiere ich mir jetzt einfach mal, kopiere den hier rein.
Ich glaube, das kann ein Information Worker noch machen, oder?
Ja, das kriege ich dann noch hin, denke ich auch.
Kriegst du das noch hin? Ja, gut, okay.
Und was jetzt ist, Power Query zeigt mir jetzt im Prinzip alle Metainformationen des Ordners an. Das heißt, ich habe hier vorher einfach mal Content, das Binary, und habe dann sämtliche Informationen zu den 180 Dateien, die dort auf der Festplatte liegen. Den Namen, die Extension, wann das Ganze modifiziert worden ist, wann es erstellt worden ist und den vollständigen Pfad.
Allein das ist jetzt mal für uns IT-Pros eigentlich schon eine ganz coole Aktion, um solche Sachen einfach mal Verzeichnisse zu analysieren und so weiter.
Ja.
Aber es wird noch besser.
Genau. Und zwar gibt es hier oben so ein kleines Icon, direkt neben Content, diese zwei Pfeile mit dem Strich unten drunter. Und wenn ich da draufklicke, dann geht Power Query hin und extrahiert mir aus allen 180 Dateien meine Daten und stellt mir die direkt in der entsprechenden Tabelle bereit. Und damit
ist natürlich jetzt demomäßig wieder ganz nett von uns gemacht, weil die Dateien alle dieselbe Struktur haben. Ja, es wird dann ein bisschen komplizierter, wenn die Struktur ein bisschen unterschiedlich ist. Ja, aber allein schon die Tatsache, dass er das so macht, finde ich schon eine ganz nette Geste.
Ja. Genau. Hm.
Ja. Ich sehe da gerade, da sind noch irgendwelche Header drin. Filterst du die noch raus?
Natürlich. Jede einzelne Datei ist jetzt hier, wie Oliver es vorhin gezeigt hat, tabular getrennt. Und hat einen entsprechenden Spaltenkopf. Den ersten Spaltenkopf übernimmt er automatisch und hat natürlich in jeder weiteren Datei, wie man hier sieht, auch nochmal immer einen Spaltenkopf. Und den kann ich ganz einfach ausblenden, indem ich hier oben den Filter sage, okay, nimm da Country raus. Und damit wird überall die Zeile ausgeblendet, wo Country drin steht und ich habe alle Spaltenköpfe raus.
Super.
Super, ne? Ja. Laden wir auch einfach mal in unser
Excel-Sheet rein. Wir nennen das Ganze noch External Sales.
Aber wir können das Ganze auch noch umbenennen. Mhm. External Sales. Und damit haben wir entsprechend die Daten geladen.
Okay. Also mich würde jetzt trotzdem noch mal interessieren, wie das mit diesem Gateway da funktioniert.
Okay, also es gibt auf der Power BI-Seite gibt es einen Punkt Gateways. Und da habe ich die Möglichkeit, verschiedene Datenquellen, die in meinem Unternehmen existieren, zu registrieren und kann damit mit Power Query als direkt auf diese Datenquellen zugreifen, weil die mir über diesen Gateway als OData-Feed zur Verfügung gestellt werden. Und ich habe hier die Möglichkeit, erstmal ein Gateway zu registrieren. Dafür gibt es ein Tool, was man sich auch lokal installieren muss, was mit einem Key arbeitet und darüber eine Verbindung aufbaut.
Ist es dann verschlüsselt?
Das ist dann auch verschlüsselt entsprechend. Und ich habe hier dann die Möglichkeit, über Data Sources pro Gateway verschiedene Datenquellen, Datensourcen zu registrieren und kann hier sowohl auf den SQL-Server zugreifen, auf Power Query Workbooks, aber auch auf Systeme wie Oracle oder eine SharePoint Online Document Library.
Und ich weiß nur vom Product Team, dass das immer weiter ergänzt wird. Da werden jetzt ganz viele Datenquellen
dazu. Richtig. Was an der Stelle aber noch wichtig ist zu erwähnen, dass hier von der Verbindung her eine direkte Verbindung passiert von Power Query auf das lokale System und die Office 365-Schnittstelle hier nur die Metadaten im Prinzip übergibt. Das heißt, wenn ich auf meinen Server, den ich von da hatte, den BNTE NB01, zugreifen möchte, muss das Power Query Tool, mit dem ich darauf zugreifen möchte, eine direkte Verbindung dahin auch haben. Es geht nicht über die Cloud und dann auf dem Server, sondern die Systeme müssen untereinander auch miteinander kommunizieren können. Ansonsten kann ich nicht auf die Daten zugreifen.
Was mich jetzt persönlich unheimlich beruhigt.
Ich weiß, weil die Daten halt nicht über die Cloud gehen.
Genau.
Gut. Das war, denke ich mal, der erste Part.
Okay. Gut. Ja, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass wir im Prinzip Daten aus dem SQL-Server laden können, dass es einen sogenannten Data Catalog gibt, der uns im Prinzip die Möglichkeit gibt, auf verschiedene Datenquellen auf der einen Seite zuzugreifen, die aber auch unseren Information Workern zur Verfügung zu stellen. Und dass wir im Prinzip einen Gateway haben, mit dem wir auch unsere On-Premise-Datenbanken direkt anbinden können und damit im Prinzip eine Schnittstelle haben zwischen einem gemanagten Power BI-Portal und einem Gateway und der entsprechenden Datenquelle On-Prem. Gucken wir uns den nächsten Schritt an. Und der nächste Schritt ist im Prinzip der Part Transform and Mashup. Das heißt, wir gehen jetzt hin, gucken uns mal die beiden Datentypen an, also einmal die 180 Dateien und einmal das, was wir aus der Datenquelle haben. Schauen wir mal, wie wir das miteinander zusammen kombinieren können, damit wir daraus eine schöne Visualisierung machen können. Also, als nächstes haben wir ein Mashup.
Genau. Fürs Mashup müssen wir unsere Daten noch ein klein bisschen aufbereiten. Und zwar haben wir jetzt hier schon mal gesehen, bei diesen ganzen External Sales Daten habe ich hier oben M1 bis M12 drin stehen. Das sind die Monate. Und das gefällt mir nicht so. Ich müsste das eigentlich ein bisschen anders dargestellt haben. Ich müsste das irgendwie ein bisschen anpivotisieren. Das kann man zum Glück mit Power Query jetzt sehr einfach machen. So, öffne ich nochmal den Power Query Editor und ich markiere jetzt einfach die entsprechenden Spalten und sage ihm dann unter Transform Unpivot Columns und zack, habe ich die ganzen Daten anpivotisiert, habe die Spaltenköpfe als eine eigene Spalte und die entsprechenden Werte daneben stehen. Und so kann man, denke ich, schon besser damit arbeiten. Das passt besser zu unseren anderen Daten.
Wer jetzt von Ihnen aufgepasst hat und gesagt hat, Moment, was passiert denn, wenn ich da auf einmal mehr Zeilen drin habe, kann man hier in dieser schönen Funktion sehen, dass er sagt, unpivot other columns. Das heißt, er nimmt einfach nur die, die er nicht markiert hat und sagt, okay, die baue ich um. Also es ist schon ein bisschen tricky, ein bisschen mitgedacht, was da das Power Query tut.
Genau. Jetzt habe ich hier noch mein Attribut drin und das ist jetzt M1 bis M2. Hier könnte ich jetzt einfach hingehen, weil ich möchte ja entsprechend meine Monate drin haben. Deswegen kicke ich jetzt einfach mal das M raus, habe damit dann meine Monatszahlen drin stehen und ich kann auch das Ganze, wenn ich möchte, auch noch anders formatieren, weil wir haben ja jetzt hier, das muss ich gucken.
Change Type, 1 oben
drüber. Ach, da genau. Wir haben ja jetzt hier entsprechend eine Zahl drin stehen und deswegen machen wir da noch Zahlen raus. Und so kann ich relativ schnell und relativ einfach meine Daten, die ich mir vorher aus meinem ERP-System geladen habe, transformieren und so anpassen, dass ich sie für meine späte Visualisierung vernünftig aufbereiten kann.
Kann das ein Information Worker, was wir gerade gezeigt haben? Hier wird schon ein Kopf geschüttelt. Nee, ist schon zu komplex. Ja, okay.
Okay. Laden wir mal so die Daten. Jetzt haben wir hier aber noch das Problem, wir haben jetzt hier zwei verschiedene Datasets, die möchten wir noch miteinander vermischen, koppeln. Und wenn ich jetzt hier gucke, External Sales Data, ich habe hier eine Country-Spalte, da stehen meine Länder drin. Und bei den International Sales Data, okay, da habe ich Country ISO. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich würde sagen, da musst du jetzt doch wieder dich hinsetzen und die einzelnen abtippen, oder? Mhm. Gut, ich komme dann in einer Stunde wieder.
Ja.
Was wir da machen können...
Aber du hast jetzt bestimmt eine bessere Idee.
Komm, ja, komm, ich habe eine etwas bessere Idee. Und zwar, wer von Ihnen kennt den Azure Marketplace? Einer, wow. Zwei, drei.
Okay.
Gut, vier, fünf,
okay.
Es werden mehr.
Also wenn du den jetzt nicht gekannt hättest, hallo?
Azure Marketplace ist ein Bereich von Microsoft, halt auch in der Cloud, wie der Name schon sagt, wo verschiedene Datenquellen zur Verfügung gestellt werden können. Und diese Datenquellen kann man, je nachdem, wer sie zur Verfügung stellt, kostenlos oder halt entsprechend verbunden mit einem kleinen Betrag nutzen. Es gibt sowohl Daten, die man komplett laden kann, wie zum Beispiel eine komplette Datumsdimension, die dir immer sehr gut gefällt. Es gibt aber auch Dienste, die man nutzen kann, wo man transaktionsbasiert zahlt, wie zum Beispiel von Melissa Data oder Locate, wo man Adresskorrekturen zum Beispiel machen kann. Was wir von dort nutzen wollen, ist eine entsprechende Country-Liste. Dafür gibt es hier From Other Sources den Punkt Azure Marketplace. Und was da jetzt passiert ist, wir haben auf dem Azure Marketplace oder ich habe auf dem Azure Marketplace hier ein Login und habe verschiedene Datenquellen abonniert. Und alle Datenquellen, die ich abonniert habe, die tauchen jetzt hier automatisch auf. Und da gibt es unter anderem dann einmal die Datenquelle Country Codes. Da sind meine Country Codes drin. Wenn ich da mit der Maus drüber fahre, dann sieht man, okay, hier gibt es neben den normalen Namen, wo wir da hinkommen, neben den Country Name auch entsprechende ISO 2, ISO 3 Codes und damit habe ich die Möglichkeit, meine Daten vielleicht anzureichern und so zu dem ISO 2 Code auch den vollständigen Namen zu kriegen.
Und die Idee hinter dem Azure Market ist wirklich, den Information Workern oder auch den IT-Pros wirklich validierte Daten zur Verfügung zu stellen, die man im täglichen Leben so braucht. Diese Country Codes zum Beispiel sind umsonst.
Genau.
Ja, die kann man sich da einfach immer runterladen, wann immer man sie halt braucht, ja, für Auswertungen, die man halt braucht.
Richtig. Man sieht jetzt hier schon, dass neben dem Namen und dem ISO-2-Code auch eine Menge andere Daten noch mit enthalten sind, wie ISO-3, ISO-Numeric oder hier hinten auch noch den Country-Namen in unterschiedlichen Sprachen. Das brauchen wir alles nicht. Was wir eigentlich hier brauchen, ist den Country-Name und den ISO-2-Code. Und deswegen schmeißen wir alles andere mal einfach weg, markieren die beiden, die wir behalten wollen, sagen Remove Other Columns. Und damit habe ich nur noch die beiden Spalten, sage Close and Load und habe jetzt entsprechend die Daten in mein Excel-Workbook geladen.
So. Wie verbinde ich die jetzt miteinander?
Wir verbinden die ganz einfach, indem ich jetzt sage Merge. Und im Merge habe ich meine Country Codes. Und wähle dazu aus meine International Sales Data und markiere ISO 2, meine Countries, und sage Only Include Matching Rows und OK. Und so werden die beiden Datenquellen jetzt miteinander gekoppelt. Ich sehe jetzt hier, dass aus dieser zweiten Datenquelle erstmal jetzt hier nur die Tabelle angezeigt wird. Ich kann jetzt hier sagen, bei New Column die entsprechenden, kann ich jetzt die Spalten auswählen, die ich wirklich zusammenfügen möchte. Ich nehme jetzt hier einfach mal alle, sage okay und habe jetzt hier meine zusätzlichen Spalten mit drin.
Okay, cool.
Von der Reihenfolge her wäre es, wie man jetzt hier sieht, bei den Spaltenköpfen andersrum ein bisschen geschickter gewesen, weil ich so jetzt meine ganzen Spalten nochmal umbenennen müsste, dass die entsprechend wieder Unit, Sales und so weiter heißen.
Aber ich glaube, wir haben da einen Pfeil vorbereitet, was das
genau
alles ordentlich ist.
Wir haben da gleich mal was vorbereitet, dann geht das ein bisschen einfacher. Gut, das ist halt der Bereich, wie ich die Daten auch miteinander mergen könnte.
So, das heißt, das ist jetzt im Prinzip ein Merge von der ganzen Sache. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen weiter fortgeschritten an und auch ein bisschen was fürs Auditorium, was man irgendwie schon überhalb des Information Workers machen kann. Denn was Power Query im Hintergrund hat, ist eine sehr interessante, und jetzt werden wahrscheinlich Sie denken, oh, schon wieder eine weitere Sprache, die Power Query Language, Kurzname M. Und diese M-Sprache ist ganz interessant, weil sie eine ganze Menge Möglichkeit bietet, halt auch für den Information Worker Dinge vorzubereiten.
Genau.
Und das gucken wir uns einfach mal an, wie wir das jetzt hier gemacht haben.
Genau, also das ist jetzt unser vorbereitetes Workbook, wo wir noch ein paar mehr verschiedene Transformationen gemacht haben. Und was wir einfach mal zeigen wollen, ist hier, wir haben jetzt hier nochmal zwei zusätzliche Transformationen am Ende eingebaut, Sales und Market. Und diese Transformation, die kann man auch direkt bei Power Query sagen, ich möchte die gerne mit einer Blank Query starten. Das heißt, hier kann ich mich jetzt hinsetzen und kann wirklich mit diesem Advanced Editor mein M-Skript schreiben.
Wobei das mit dem Advanced Editor eigentlich eher ein Gag ist, weil
ja,
das Ding hat kein IntelliSense oder all diese Schönheiten, die wir, wer von Ihnen ist Entwickler? Okay, also
okay,
die man so aus Visual Studio und so weiter heraus kennt, da haben wir momentan noch einen kleinen Gap.
Ja. Aber ja.
Wir haben einen kleinen Workaround.
Wir haben einen kleinen Workaround, ja, genau. Also hier gibt es leider kein Color Coding, kein IntelliSense, kein gar nichts. Es ist ein reiner Text Editor. Wer schon mit SSS arbeitet, der wird mit Sicherheit den Matt Mason kennen aus dem Microsoft Entwicklerteam. Und der hat bei sich auf dem Blog ein Color Coding Schema zur Verfügung gestellt, was man im Notepad++ nutzen kann. Und damit hat man die Möglichkeit, im Notepad++ die Daten zu tippen, kriegt durch das Color Coding ein bisschen besseres Gefühl dafür, was man dort schreibt und kann dann hingehen danach und das Skript sich einfach rüber kopieren in sein Advanced Editor vom Power Query hier in Excel. Ist ein kleiner Workaround, ist noch nicht das Schönste, aber wir hoffen mal, dass sich dort auch in Zukunft
mit steht dem aber auf der Wishlist natürlich für das Produkt steht halt ein Editor mit IntelliSense etc. Ganz oben drauf. Ja, also das wird demnächst auch, also das wird sicherlich.
Das wird sicherlich noch kommen.
Genau.
Gut, das war jetzt mal so ein bisschen das Demo zum Thema Mashup.
Genau, gut. Dann schalte ich mal wieder um, bitte. So, was wir gesehen haben, wir haben Transformationen gesehen, wir haben den Azure Data Market als Referenz gesehen und Sie haben halt auch gesehen, dass es die Power Query Skriptsprache M gibt. Zu M könnten wir, glaube ich, jetzt 2 Stunden Session halten,
ja,
weil das ist echt ziemlich cool, was damit alles geht. Also Sie können damit Web-Services anprogrammieren, Sie können das Ganze dynamisch machen. Da kann man alles mit tun. Ist halt nicht mehr Information Worker, das ist halt komplett IT Pro. Aber das, was der Information Worker macht, ist, dass er im Prinzip diese ganze Sache aufzeichnet wie ein Makro und man sich überall immer wieder angucken kann, was hat er denn erstellt. Das heißt, der IT Pro kann auch nochmal hingehen, wenn denn der Kollege diese Query zum Beispiel ihm oder dieses Workbook zur Verfügung stellt und kann re-engineeren, was hat er denn da gemacht. Ja, das ist was ganz anderes, als wenn ich mir die VLOOKUP-Konstrukte in Excel-Sheets halt anzeige, wie ich in irgendeiner Art und Weise Dinge miteinander verknüpft habe. Und auch wenn wir jetzt keine IntelliSense haben, es ist definitiv besser lesbar als oder besser re-engineerbar als jedes Excel-Spreadsheet. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir hüpfen jetzt mal rein in die Modellierung. Das machen wir auch nur ganz kurz. Machen wir nur eine ganz einfache Demo zu diesem Thema. Geht einfach darum, wie kriegen wir jetzt im Prinzip diese Tabellen eventuell auch mal miteinander verknüpft, sagen wir mal so eher so unter dem relationalen Aspekt. Dafür gibt es in Power BI schon seit langem, das war das erste Produkt, was es auf dem Markt dazu gab, das Modul Power Pivot. Und Power Pivot hat halt die große Funktionalität, A, ist es in Memory und eine Column Store Datenbank, also man nennt die ganze Engine dahinter X-Velocity, die ist dann auch auf den professionellen Produkten wie dem Tabular Server oder im AS für SharePoint halt gibt. Das heißt, der User arbeitet da schon, modelliert da schon auf einer Umgebung mit einem Tool, das eine ganze Menge Leistungsfähigkeit hat und weit über das hinausgeht, was Excel bis dato an Daten verarbeiten konnte. Okay, gucken wir uns mal an, wie wir das machen. Ist wirklich ein ganz simples Ding. Auch da könnte man ewig drüber reden. Aber ich glaube, am Donnerstag hält Marco Russo, extrem guter Mann, einen Workshop zu diesem Thema. Und das, den kann man sich auf jeden Fall antun. Wer das noch nicht hat und da gerne mal was drüber erfahren will, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Genau. Was machen wir? Wir nehmen jetzt zwei verschiedene Daten einfach mal aus unserem Workbook heraus und laden die in unser Power Pivot Modell rein. Was nehmen wir? Country Codes?
Country Codes und Sales.
Country Code und Sales. Okay. Wir sagen bei Country Codes einfach Load to und sagen Load to Data Modell. Jo. Und das gleiche sagen wir auch dann einfach mal bei den Sales.
Was passiert? Momentan liegen diese Daten, die Power Query geliefert hat, im Spreadsheet. Was jetzt Tillmann hier macht, ist, er schiebt das Ganze in die X-Velocity Engine rein. Das heißt, im Hintergrund werden diese Daten jetzt in Memory geladen. Funktioniert insofern...
Ganz kurz, wenn du das sagst, im Hintergrund, man sieht das hier auch ganz schön. Ah, ja.
Genau.
Beide Datenquellen werden jetzt hier auch wirklich parallel im Hintergrund in das entsprechende Modell reingeladen.
Genau. Gucken wir mal. Ah, man sieht zum Beispiel auch Detect Relationships. Ja, diese X-Velocity Engine hat auch die Funktionalität zu erkennen anhand von Primärschlüsseln, wie hängt das Ganze miteinander zusammen.
Genau.
Ja. Macht er aber hier bei uns nicht.
Nee, macht er jetzt hier bei uns nicht. Wir öffnen einfach mal Power Pivot und gehen auf Diagramm View und dort sehen wir die entsprechenden beiden Tabellen, die wir jetzt in Power View hineingeladen haben. Und was wir jetzt hier machen, wir stellen einfach mal eine simple Verbindung her zwischen diesen beiden mit ISO 2 und Country ISO. Und dauert nochmal einen kleinen Moment.
Umgekehrt.
Eigentlich
umgekehrt.
Kriegen wir auch noch
immer hin. Von den Fakten aus.
Ja.
Also das ist ganz interessant, weil es nämlich wichtig ist, man geht von Fakten aus und nutzt diese Country-Code-Tabelle zum Beispiel als sogenannte Lookup-Tabelle, um darauf zuzugreifen. Ja. Und Sie können da wirklich auch Daten reinspeichern, die über die Millionengrenze, 10 Millionen, 100 Millionen rübergehen. Das hängt eigentlich nur noch an der Power Ihres Laptops beziehungsweise auch an der Power Ihres Betriebssystems ab, ob Sie 32 oder 64 Bit haben. Bei solchen Sachen, kleine Empfehlung von uns, immer 64 Bit, wenn es geht.
Ja. Genau. Ja, das war schon der Modelling-Part.
Das heißt, da sind wir schon mit dem Modell auch durch. Ja. So, gucken wir uns mal das nächste an. Was haben wir denn jetzt gesehen? Wir haben gesehen, wir können Daten im Prinzip in Power Query laden. Da gibt es noch viel, viel mehr. Da gibt es eine weitere Sprache, die nennt sich DAX. Die ist sehr Excel-orientiert. Mit der kann man extrem umfangreiche Datenanalysen machen, Modelle halt aufbauen, die jenseits von dem sind, was man sich bisher in Excel überhaupt erlauben konnte. Und ich habe natürlich auch ein Relationsmodell und bin da wesentlich flexibler drin als das, was ich bisher mit meinem Excel zu tun hatte. Gucken wir uns in unserem Use Case, gehen wir mal ein bisschen weiter, kommen wir zu dem Schritt Visualisierung. Ja? Und Visualisierung, wer von Ihnen setzt Reporting Service ein? Ordentlich, sehr gut, mein Lieblingstool. Leider momentan noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt im letzten SQL Server Release, aber vielleicht kommt da auch mal irgendwann was Neues. Genau. Bisher kommt erstmal was anderes, nämlich Power View. Power View ist im Prinzip eine Sache, die durch das Reporting Service Team gemacht wurde und in Excel integriert wurde. Ja, das gucken wir uns gleich an. Vorher gucken wir uns noch was Cooleres an.
Genau.
Wer von Ihnen kennt Power Map? Okay, auch noch nicht alle? Gut, dann, your show.
Wunderbar. Dann zeigen wir zuerst mal Power Map. Power Map ist nämlich auch ein Add-in für Excel. Was aber den kleinen Nachteil hat, man bekommt es derzeit nur, wenn man eine Office 365 Subscription hat. Anders kann man sich nur eine kleine Preview runterladen, mit der man testen kann. Es wird momentan über das Office 365 mit lizenziert.
Also er sagt, das ist doch gut so, oder? Ja, genau.
Ja. Wir klicken hier einfach mal auf Map. Und was dann passiert ist, ich habe hier unten gerade diese Sales...
Burp.
Okay.
Was hat er denn gerade gesagt? Ich habe meine Glasses nicht an.
Nee, wir sollen es nochmal probieren.
Gut. Das ist, weil du gesagt hast, dass es das nur in der Office 365 Subscription gibt. Dass der Demokrat hat dir jetzt einen Blitz geschickt.
Da, hier.
Wenn nicht, mach das Ding einfach nochmal zu und wieder auf.
Es kommt.
Ah, da okay. Ist es.
Da ist es. Yeah. So, ich hatte jetzt gerade eine entsprechende...
Ich würde sagen, mach es zu und wieder auf.
Okay.
Während er das macht, ganz kurz, das Power Map ist nicht so ganz einfach. Das ist ziemlich ressourcenintensiv, weil es eine extrem wahnsinnig gute Visualisierungsengine drin hat, die super viel Ressourcen braucht, die man auch nicht mit irgendeiner Virtualisierungsumgebung auf seinem Apfelprodukt laufen lassen kann, weil das ganze Ding braucht DirectX 10 ja, und richtig fett auch die Grafikkarte in Anschlag nimmt. Und ich hoffe mal, dass das jetzt hier funktioniert.
Das hoffe ich auch mal, ja. Ich öffne jetzt einfach mal ein vorbereitetes Excel Workbook, wo wir schon mal Power Map integriert haben.
Und dann gucken wir mal.
In der Hoffnung, dass es da jetzt funktioniert, genau.
Ja.
Dann sagen wir mal Launch Power Map.
Interessant bei Power Map ist auch, dass wenn man das jetzt öffnet, ja, diese ganze Visualisierung basiert auf Geocodierung. Ja. Und diese Geocodierung funktioniert nur, wenn man im Prinzip online ist, weil das Ganze über Bing abgearbeitet wird.
Und was man jetzt hier sieht, weil wir das schon vorbereitet haben, wenn ich jetzt Power Map öffne, kriege ich als erstes eine Tour angezeigt, weil ich schon eine Tour da habe. Und die öffne ich jetzt einfach mal, ansonsten könnt ihr auch eine neue erstellen. Und dann sieht man auch schon mal Tour. Was bedeutet Tour? Power Map ist nicht nur ein Visualisierungstool, mit dem ich einfach eine Map habe und auf dieser Map stelle ich irgendwelche Daten dar, sondern ich habe die Möglichkeit, Screenshots zu machen von verschiedenen Situationen, in denen ich mich befinde und kann die dann nachher mit einer Kamera ablaufen lassen. Ich zeige das mal jetzt kurz. Ich hoffe, dass er die Daten jetzt hier alle vernünftig darstellt. So, ich habe jetzt hier Product ausgewählt, ist jetzt in der Kategorie drin, ich habe meine Units ausgewählt und habe zusätzlich ein Datum angegeben. Und was passiert in dem Moment, wo ich ein Datum angebe? Ich kann jetzt hier auf Play drücken und sehe dann, dass die Daten sich abhängig von der Zeit entsprechend verändern, direkt auf der Karte. Und ich kann hier auch rauszoomen und was ich halt als Tour meinte ist, ich kann jetzt hier hingehen, wenn das so entsprechend läuft, mir das von oben angucken, kann... sagen neue Szene und in dieser neuen Szene kann ich entsprechend ranzoomen und mir dann einzelne entsprechende Elemente angucken, kann so verschiedene neue Szenen bauen und Power Map fliegt später von einer Szene zu anderen mit verschiedenen Kameraeinstellungen, dass ich auch wirklich in Bereiche ranzoomen kann und detailliert drauf fahren kann.
Okay, gut. So, schmeißen wir mal den Power View weg. Power Map weg.
Power Map weg.
Jetzt kommen wir zu Power View.
Guck dir mal Power View an.
Eine weitere Visualisierungsfunktionalität und Power View ist im Prinzip auch in Excel integriert. Das gab es bis dato in SharePoint 2010, SP2, gibt es jetzt in SharePoint 2013 als alleiniges Produkt, mit dem man webbasiert Reports erstellen kann. Ich hoffe jetzt mal hier, mein Excel kommt irgendwann mal hoch. Was man hier sieht, ist Das sieht so ein bisschen aus wie PowerPoint. Das heißt, hier ist eine Analogie dazu entstanden, dass man sagt, okay, wir wollen eigentlich dem User die Möglichkeit geben, hier ganz einfache Dinge zu tun. Das heißt, so einfache Dinge wie eine Tabelle weglöschen oder zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel meine Sales-Daten hier und habe zum Beispiel einen bestimmten Market, den kann ich hier einfach per Drag and Drop reinziehen und kann dann sagen, ja, gib mir doch mal die Verkaufswerte zu diesem Markt. Ja. Und wenn man das dann halt auflöst, man sieht also per Drag and Drop kann ich relativ einfach Informationen rüberziehen, kann diese Informationen dann zum Beispiel auch einfach darstellen als Stack Bar Chart. Ja, so, wenn er das denn dann tut, hallo, na, ah, da ist er, genau, ja. So, das heißt, ich habe hier so ein schönes Stack Bar Chart. Ich kann aber auch zum Beispiel hingehen und kann sagen, ja, nimm mir doch nochmal was anderes, zum Beispiel meine Produkte, zieh mir meine Produkte hier rein, lad mir noch ein paar Units dazu, ja, und auch das zum Beispiel mal als Stack Bar Chart relativ unspektakulär. Was aber spektakulär ist, ist Folgendes. Und zwar, das System selbst hat die Möglichkeit, dynamisch basierend auf dem Modell, was wir entworfen haben, auch entsprechende Filter zu setzen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel draufklicken, jetzt hoffe ich mal, dass das dann auch so funktioniert, genau, und kann dann genau sehen, aha, was macht denn hier meine Phase 4 und sehe zum Beispiel, dass mein Produkt Excel-O-Mat, im Prinzip das ist, was in Phase 4 liegt oder hier in Phase 3. Ja, das heißt, der User muss sich gar nicht mehr drum kümmern, wie das von der Visualisierung her ist. Ich habe hier komplette Interaktivität am Start. Es gibt noch viel mehr. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, auch Maps zu setzen. Das, was eben der Kollege mit PowerMap gemacht hat, können wir hier so ein bisschen in der Low-Cost-Variante machen. Das heißt, ich kann hier meine Countries reinsetzen, kann hier meinen Sales reinsetzen und kann auch sagen, okay, jetzt gib mir daraus mal eine Map. Auch hier geht wiederum das System hin und geokodiert automatisch die ganzen Werte. Ich kann das auch ein bisschen größer ziehen. Das heißt, man kann dann hier genau erkennen, aha, in welchen Ländern habe ich entsprechende Informationen. Das Ganze ist auch wieder über Bing verfügbar, wenn es denn online ist. Ja? Das heißt, wir haben jetzt hier reportingtechnisch einmal Map gezeigt, wir haben einmal Power View gezeigt und jetzt wollen wir eigentlich nochmal was zeigen, was es schon lange gibt, meines Erachtens relativ selten benutzt wird, aber eigentlich auch in den Self-Service-Stack mit hineingehört. Und das ist unser gutes altes Visio. Und da haben wir auch schon mal was vorbereitet. Also man sieht hier, haben wir so ein kleines Diagramm, was unsere Phasen im Prinzip nahe darstellt, die wir eben gerade in der Auswertung hatten. Das heißt, wenn man hier mal, wo ist meine Maus? Wenn man hier mal sieht, wir hatten ja hier unsere Phasen drin. Ja. Dasselbe Datensatz benutze ich jetzt hier in Visio. Hier unten sieht man das. Mal gerade gucken, dass das so mit funktioniert. Genau. Hier unten habe ich External Data. Ja, und da sind meine ganzen Werte im Prinzip drin. Und ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Das heißt, wir haben hier so eine Visualisierung. Man kann das auch ganz schön sehen, wenn man hier unter Data geht. Und hier oben gibt es so ein paar schöne Funktionen, Data Graphics. Ja, mit denen kann man arbeiten. Das habe ich schon mal vorbereitet. Was jetzt hier passiert ist, ich kann jetzt zum Beispiel hier so eine Phase nehmen und die per Drag and Drop hier reinziehen. Ja, und im Hintergrund zieht sich Visio diese Daten aus meinem Dataset heraus. Und das kann ich jetzt hier für alle relativ schnell und einfach Daten visualisieren. Und wer das mal mit Reporting Service oder mit Power View oder anderen Visualisierungstools versucht hat, der wird schon merken, dass da natürlich Visio seine kompletten Stärken ausspielt, in der Art und Weise, solche Diagramme zu zeichnen. Und unter Information Design Aspekten ist das natürlich nochmal eine ganz andere Art der Datenvisualisierung, die ich hier meinen Usern zur Verfügung stellen kann. Das heißt, Dinge, die sie einfach per Drag and Drop zusammenziehen können über die entsprechenden externen Daten. Das ist jetzt Visio hier auf dem Desktop. Ja. Wir haben jetzt Power View auf dem Desktop. Ich kann jetzt aber auch ganz einfach hingehen und kann sagen, naja, ich nehme das Ganze, ja, und speichere es mir in meine SharePoint-Umgebung in meine Office 365 Self-Service-Umgebung halt herein. Ja, das machen wir mal gerade in der Form, dass wir mal hier drauf springen und uns einfach mal angucken. Ups, das Ganze, was ich eben gerade gemacht habe, ja, sieht man jetzt hier ohne den eigentlichen Visio Client ganz einfach in der SharePoint 365 Umgebung. Was sogar auch geht, was ich jetzt aber nicht aus Demo-Gott-mäßig machen werde, man kann auch hier auf Refresh drücken, ja, und das Datenmaterial, was im Hintergrund liegt, die Queries, die im Hintergrund liegen, um diese Daten zu refreshen, damit geht dann im Prinzip SharePoint hin und aktualisiert die entsprechenden Daten. Dasselbe gilt natürlich auch für unsere Grafiken. Und wir haben hier mal so ein paar Grafiken aufgebaut. Mal gerade gucken, ob der hier auch noch funktioniert. Ups, nee, eigentlich wollte ich den hier erstmal haben. Das heißt, ich. Nö, na, sehr schön, okay. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, mit den Daten, die ich bis dato in meinem System hatte, dass ich die auf SharePoint draufladen kann. Und wenn wir jetzt hier eine Netzwerkverbindung haben, die gerade nicht so ausschaut, haben wir die Möglichkeit, auch mit diesen Daten weiterzuarbeiten. Und eine dieser Funktionalitäten, die in diesem Bereich jetzt relativ neu dazugekommen sind, im Mai, glaube ich, Mai sind die dazugekommen, ist das sogenannte Forecast. Und auch das ist sehr interessant aus der Sicht vom Self-Service BI, weil was Microsoft hier aufgebaut hat, ist, ich habe hier, man sieht es hier oben, Excel Online, das heißt, ich nehme eigentlich meinen Excel-Sheet und wenn es Zeitdaten hat, und das, was man hier gerade bei uns sieht, wenn es denn irgendwann aktualisiert wird, ist, man sieht hier unsere Sales- und Units-Daten by Date, ja, und mit denen kann ich eigentlich hingehen, mal gerade gucken, ob er das jetzt macht. Und das, was ich hier gerade getan habe, unkommentierterweise, ist, ich bin auf eine Darstellungsweise gegangen, die jetzt mit Power BI überall Einzug hält. Und das ist, bis dato war Power View, das, was wir auch in Excel eben gerade gesehen haben, Silverlight-orientiert. Ja, den Schalter, den ich gerade umgeswitcht habe, ist im Prinzip die Umstellung auf HTML5. Das heißt, alle zukünftigen Dinge, die Sie in Power BI grafisch demnächst sehen werden, werden auf HTML5 basieren und dementsprechend plattformunabhängig sein.
Und was heißt denn aber jetzt Forecast?
Forecast heißt, dass ich mir sagen lassen kann von dem System, wie meine Umsatzzahlen oder meine Units in der Zukunft aussehen würden.
Aha.
Ja. Wie geht das? Geh mal hier hin, man sieht hier im Prinzip so einen kleinen Zeiger und ich hoffe, ich kann jetzt deine Maus ordentlich bedienen, weil die ist immer so ein bisschen kompliziert. Ja, Sie sehen hier, ich kann die nach vorne und nach hinten ziehen, wenn denn die Maus mit mir lieb ist. Komm, zack. Ja, so, und was das System jetzt hier gerade gemacht hat, ein bisschen sinnbefreit, ja, hat gesagt, okay, ja, basierend auf den Daten, die ich jetzt habe, mache ich dir mal einen Forecast. Der ist natürlich jetzt extrem daneben. Ich kann aber auch hingehen, kann sagen, naja, pass mal auf, zieh doch mal die Analyse ein bisschen anders, geh doch mal, nutz doch mal ein paar andere Daten, starte doch mal von hier. So, und was dann das System macht, ist, es sagt, ah ja, klar, jetzt habe ich ein bisschen andere Informationen, das heißt, ich rechne schon mal von hier aus los, ja, weil hier fehlen uns einfach ein paar Daten und ich forecaste mal in die Zukunft. Was ich auch machen kann, ich kann sagen, okay, gib mir doch mal das Ganze, weil das sind ja 12 Monatswerte, die ich dir rübergebe, rechne das doch mal in dem Intervall rein. Und deswegen geht dann die Kurve wesentlich genauer unterwegs. Und ich kann auch sagen, gib mir doch mal die Standardabweichung und kann zum Beispiel sagen, mit 68% Wahrscheinlichkeit bewegen sich die Werte zu 68% in diesem Korridor, basierend auf der entsprechenden Standardabweichung. Natürlich werden jetzt Controller oder Leute, die sich mit Forecast auskennen, sagen, naja, das ist jetzt schon ein bisschen Self-Service-mäßig, da gibt es noch ein paar andere Eigenheiten, die man da beachten muss. Aber das Interessante ist einfach zu sehen, was man mit Self-Service BI eigentlich für Dinge tun kann, wie weit man hingehen kann, komplexe Sachen wie einen Forecast auch einem User relativ einfach an die Hand zu geben. Ich kann dann zum Beispiel auch hingehen und diese ganzen Daten exportieren. So, wir haben jetzt Publishing gesehen. Wir haben jetzt im Prinzip gesehen, wie wir die ganzen Daten visualisieren. Wir sind also mit unserem Use Case als solches eigentlich durch. Jetzt besteht nur noch mal von unserer Seite die Fragestellung, wo muss ich draufdrücken?
Da? Okay. Ja.
Eins. Jetzt steht von unserer Seite nur noch mal die Fragestellung da, okay. Wir haben jetzt gesehen, dass wir eine ganze Menge Möglichkeiten machen können, die uns als Information Worker in Excel eine ganze Menge Power geben. Wichtig dabei ist zu verstehen, dass diese ganze Power, die wir jetzt bekommen, in irgendeiner Art und Weise durch Data Governance eingefangen werden muss. Und in unserer Beschreibung unserer Session heißt es auch, ja, die IT-Pros werden durch Self-Service BI nicht arbeitslos. Ja. Sie werden vielleicht ein bisschen weniger dadurch genervt, dass Information Worker zu Ihnen kommen und sagen, können Sie mir mal das machen, können Sie mir mal das machen, können Sie mir da das machen. Aber das, was wir zu bedenken geben, die Rolle des IT-Pros wird eher in Richtung des sogenannten Data Custodians gehen. Das heißt, derjenige, der die Infrastruktur bereitstellt, um solche Prozesse überhaupt möglich zu machen. Weil was nämlich passieren wird, ist, wenn wir diese Self-Service-Produkte am Start haben und diese Self-Service-Produkte unseren Information-Workern wesentlich mehr Funktionen bieten, ja, dass die Anfrage nach Daten, das Datenvolumen, das Volumen, was an Reports erstellt wird, was an Analysen erstellt wird im Unternehmen, natürlich auch erheblich und rapide ansteigen wird. Und das muss halt in irgendeiner Art und Weise auch kontrolliert werden. Dafür bietet Microsoft momentan mit dem Power BI Offering den Data-Katalog an. Wir können messen, wir können so ein bisschen auch im Hintergrund monitoren, wie die Usage der jeweiligen Datenquellen ist. Wir können im Prinzip sehen, wie Modelle gebaut werden, welche Modelle attraktiv sind, von vielen Usern benutzt werden und können die dann hingehen und können sie eventuell auch wieder corporate-wide transformieren. Das heißt, ich könnte zum Beispiel ein Power Pivot-Modell nehmen und in einen Tableau-Server deployen. Ich kann momentan noch keine Power Query benutzen, um sie zum Beispiel in Integration Service zu verwandeln, aber das steht auch ganz oben auf der Liste in Redmond von Dingen, die in der Zukunft zu tun sind und an Wünschen zu tun sind. Das heißt, das Self-Service BI-Thema von Microsoft als solches ist eigentlich ziemlich umfangreich adressiert worden. Das bestätigt auch Gartner. Wenn man sich den Magic Quadrant mal anguckt und guckt, wo Microsoft steht, ja, dann sieht man eigentlich, dass Microsoft im BI-Offering ziemlich gut dasteht. Und wenn man sich dann mal liest, was Gartner dazu schreibt, liegt einfach darin, dass Microsoft die mir bislang einzige der großen Unternehmen, natürlich gibt es auch eine Tableau oder eine ClickView, der großen Datenbankunternehmen ist, die sowas überhaupt hingekommen haben. Damit schließen wir unseren Vortrag. Wenn Sie noch Fragen haben, stehen wir gerne jetzt noch bereit, auch noch für die PaaS, also für die SQL Server User Community, wenn es da noch Fragen dazu gibt. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch viel Spaß auf dem Summit und danke für Ihre Audience.